Ja, lieber Gottesdienstbesucher, lieber Zuhörer auch über den Livestream, ich grüße euch alle ganz herzlich im Namen unseres Herrn Jesu Christi. Ich habe mir überlegt, ich fange die Predigt mal mit ein paar einfachen Fragen an. Was braucht ein Fußballer? Ein Fußball. Was braucht ein Schiffskapitän? Eine Handbreit Wasser unterm Kiel. Und das am besten immer. Wir waren neulich campen mit ein paar Familien aus unserer Gemeinde. Genau genommen waren es, glaube ich, 13. Die 14. kam dann aus Lemgo noch dazu. Wir hatten eine schöne Zeit und ich habe überlegt, was braucht eigentlich ein Camper? Ein Camper braucht nicht viel. Wenn er losfährt, braucht er am besten keinen Stau. Wenn er ankommt, braucht er einen guten Stellplatz. Er braucht am besten gutes Wetter. Nachts ein warmes Bett. Und dann sind da noch ein paar Kleinigkeiten. Ein Wohnwagen mit Mover. Ein Luftvorzelt, das sich ganz schnell aufbauen lässt. Man bläst nur die Luft hinein. Vielleicht eine Campingküche, die sich in 3 Sekunden aufklappen lässt. Und ein E-Scooter wäre auch nicht schlecht zum Brötchen holen morgens. Ein Camper braucht nicht viel. Ich sehe das Schmunzeln in euren Gesichtern und die Camper unter uns verstehen mich, glaube ich, sehr gut. Und ich glaube, ich habe jetzt auch eure Aufmerksamkeit für die nächste Frage, lieber Zuhörer. Was braucht ein Christ? Und als ich so über diese Frage nachgedacht habe, sind mir mehrere wichtige Dinge eingefallen. Aber eine Sache ist mir ganz besonders wichtig geworden. Ein Christ braucht das Gebet. Es ist für ihn unerlässlich. Gottes Wort sagt es uns in so vielen Versen, dass wir das Gebet brauchen sollen, dass wir beten sollen. Und so schreibt Paulus im 1. Timotheusbrief 5,17, betet ohne Unterlass. Das Gebet ist für einen Christen wie Sauerstoff für einen Menschen. Ohne Gebet kann ein Christ nicht existieren. Wir wollen uns heute gemeinsam eine Situation aus der Bibel anschauen, wo es um das Gebet geht. Und diese Geschichte, sie passt sowas von gut heute in diesen Gottesdienst. Ich habe mich gefragt, Gott, warum machst du mir diese Geschichte so wichtig? Heute weiß ich es. Und ihr werdet es auch merken, dass sie gut in diesen Gottesdienst passt heute. Und wir lesen uns aus 2. Könige, Kapitel 6, die Verse 8 bis 16. Der König von Syrien führte einen Krieg gegen Israel und beriet sich mit seinen Knechten und sagte, wir wollen uns lagern da und da. Aber der Mann Gottes sandte zum König Israels und ließ ihm sagen, hüte dich, dass du nicht an dem Ort vorüberziehst, denn die Syrer lagern dort. So sandte der König Israels hin an dem Ort, den ihm der Mann Gottes gesagt und vor dem er ihn gewarnt hatte, und war dort auf der Hut, und er tat das nicht nur einmal oder zweimal. Da wurde das Herz des Königs von Syrien voll Unmut darüber, und er rief seine Knechte und sagte zu ihnen, wollt ihr mir denn nicht mitteilen, wer von den unseren hält es mit dem König Israels? Da sagte einer seiner Knechte, nein, mein Herr König, sondern Elisa, der Prophet in Israel, sagt alles dem König Israels, was du in deinem Schlafzimmer redest. Er sagte, so geht hin und seht, wo er ist, damit ich hinsende und ihn holen lasse. Die Schlachter schreibt, gefangen nehme, glaube ich. Sie zeigt es ihm an und sagten, siehe, er ist in Dothan. Da sandte er Rosse und Wagen und eine große Heeresmacht hin. Und sie kamen bei Nacht und umzingelten die Stadt. Der Diener des Mannes Gottes stand früh auf und ging hinaus. Und sieh, da lag eine Heeresmacht mit Rossen und Wagen um die Stadt. Da sagte sein Diener zu ihm, O weh, mein Herr, was sollen wir tun? Er sagte, fürchte dich nicht, denn die bei uns sind zahlreicher als die bei ihnen sind bis hierhin. Der syrische König führte Krieg gegen Israel. Und er kam dafür immer in das Land Israel heimlich und legte einen Hinterhalt. Er wollte so mit diesem Überraschungsmoment den König von Israel besiegen. Aber er hatte die Rechnung nicht mit dem Propheten Elisa gemacht, der jedes Mal seine Pläne dem König von Israel verriet. Denn Gott, er offenbarte Elisa jedes Mal das, was der König von Syrien vorhatte. Und es war nicht nur einmal oder zweimal, es war mehrmals der Fall. Vielleicht war der israelische König beim ersten Mal skeptisch, aber als er merkte, dass Elisa recht hat, gehorchte er ihm jedes Mal. Und irgendwann merkte der syrische König, das kann doch nicht sein, hier ist irgendwas faul. Es gibt einen Verräter unter uns. Wie kann es anders sein? Und er ruft seine engsten Leute zu sich und fragt sie, wer von euch verrät unsere Geheimnisse, unsere Pläne an den israelischen König? Und einer seiner Knechte sagte, hier ist kein Verräter unter uns. Es gibt da diesen Propheten, Elisa. Und dieser Mann, er weiß sogar, was du in deinem Schlafzimmer redest. Ja, er weiß alles. Dieser Vergleich sagt eigentlich aus, dass er alles weiß. Gott offenbarte ihm jeden Plan. Und als er von ihnen erfährt, sagte er, diesen Mann müssen wir gefangen nehmen. Und er schickte ein Sondereinsatzkommando los mit Rossen und Wagen, eine große Heeresmacht. Die syrischen Soldaten waren ziemlich gut ausgebildet und sie wussten, was zu tun war. Sie schlichen sich bei Nacht an die Stadt heran, an die Stadt Dothan. Und sie umzingelten sie und belagerten sie. Hier konnte jetzt keiner mehr unbemerkt raus oder reinkommen, ohne dass sie es bemerkten. Und mit dem Leben davonkommen, das konnten sie jetzt entscheiden, wer hier lebend rauskam oder nicht. Der Knecht Elisas, der Diener, er stand morgens auf, ganz unverhofft, so wie wahrscheinlich jeden Morgen. Er ging raus, um vielleicht Wasser zu holen oder sonst irgendwas zu erledigen, was man so erledigt am Morgen. Und er traute seinen Augen nicht. Vielleicht rieb er seine Augen nochmal und er sah vielleicht, dass das Blitzeln der Schwerter, der Rüstung, der Wagen in der Morgensonne. Und er bekam es mit der Angst zu tun. Es fuhr in den Mark und Bein und er erschrak zutiefst. Und so kommt er zu seinem Meister, zu Elisa, voller Verzweiflung. Und er stellt ihm eine Frage. O mein Herr, was sollen wir nun tun? Stellt euch mal diese Situation vor, lieber Zuhörer. Ich glaube, die Ukrainer unter uns haben eine viel bessere Vorstellung von so etwas als wir. Wir haben es heute gehört in diesem ausführlichen Zeugnis. Wir haben wenig Berührungspunkte damit. Wir können uns nicht so richtig in die Situation hineinversetzen, weil wir sie nicht erlebt haben. Aber es muss wirklich schrecklich gewesen sein. Elisa, er bleibt ganz ruhig. Er bleibt ganz cool, würde man heute sagen. Und er sagt zu seinem Diener, fürchte dich nicht. Auf unserer Seite sind mehr Soldaten als auf der anderen Seite. Hä? Wie bitte? Wo sollen denn unsere Soldaten sein? Vielleicht hat das der Diener gedacht. Er konnte nämlich keine Soldaten sehen. Wer war Elisa überhaupt, dieser Prophet Gottes? Warum hatte er hier keine Angst? Und warum behauptete er hier, dass auf ihrer Seite mehr Soldaten waren? Konnte er mehr sehen? Elisa war der Nachfolger des Propheten Elia. Jetzt muss ich aufpassen, Elia und Elisa. Das kann man schnell verwechseln. Gott gab Elia irgendwann einen Auftrag und er sagte, dass er Elisa aufsuchen sollte und ihm zum Propheten salben sollte. Und Elia machte sich auf den Weg und er fand Elisa auf einem Feld am Arbeiten mit den Ochsen und mit Jochen. Und als Aufforderung, ihm nachzufolgen, warf er seinen Mantel auf ihn. Und Elisa wusste, was hier gemeint war. Auf der Stelle machte er ein Feuer mit den Jochen, schlachtete seine Ochsen, grillte sie dort und machte ein Mahl für seine Familie, Freunde, Nachbarn. Und ohne Zeit zu verschwenden, war er bereit, Elia nachzufolgen, die Berufung anzunehmen. Er hat nicht erst pro, contra, plus, minus, was habe ich für Vorteile, Nachteile, nein. Er war bereit, die Berufung Gottes durch Elia anzunehmen. Von dort an war er der Schüler Elias. Als es mit Elia zu Ende ging hier auf der Erde und bevor er mit den feurigen Wagen abgeholt wurde, entrückt wurde, gab er ihn oder stellte er ihn die Frage, was er für ihn noch tun könnte, für seinen Schüler Elisa. Und Elisa sagte, gib mir das doppelte Maß an deinen Geist oder von deinem Geist. Als ich es las, dachte ich so, es kann auch unverschämt rüberkommen, ne? So, mal eben, gib mir das Doppelte von dem, was du hast zu sagen. Aber es war so überhaupt nicht gemeint. Es war nicht eigennützig gemeint von Elisa. Er wollte Gott mit völliger Hingabe dienen. Und Elia, er hat das auch richtig verstanden. Und er sagte, wenn Gott es dir geben wird, dann sollst du es bekommen. Und Gott gab es ihm. Und so wurde Elisa ein mächtiger Prophet. Ein Prophet, der sehr viele Wunder tat und er diente Gott 50 Jahre lang ungefähr. Und er tat sehr viele Wunder, die ich gleich auch noch erwähnen möchte. Und sein Name bedeutet, mein Gott ist Rettung. Der Diener, ja, und dieser Mann, Elisa, er bleibt hier in dieser Situation, von der wir gelesen haben, ganz ruhig. Und er sagt, bleib ruhig, hab keine Angst, lieber Diener, auf unserer Seite sind mehr. Der Diener Elisas hatte mit Sicherheit viele Wunder miterlebt, die Elisa schon getan hatte. Zum Beispiel, als er das giftige Wasser wieder trinkbar machte, als er den Eintopf, der verdorben war, wieder genießbar machte, als Naamans Aussatz geheilt wurde, als die Axt von dem Prophetensohn ins Wasser fiel und er das Metall wieder ja, schwimmbar machte sozusagen. Er setzte da mal eben die physikalischen Kräfte außer Rand und Band, außer Macht. Doch diese Situation war eine andere. Hier ging es um ihr leibliches Wohl. Hier ging es um Leben und um Tod. Lieber Zuhörer, sind wir nicht oft wie der Diener Elisas, dass uns in schwierigen Situationen Zweifel überkommen, dass wir es mit der Angst zu tun bekommen? Wir kennen Gott, ja, ein Stück weit zumindest. Und wir haben auch Gebetserhörungen erfahren. Aber wenn eine schwierige Prüfung uns bevorsteht, wenn wir etwas Schlimmes erleiden, dann kommen auch die Zweifel. Der Glaube ist in uns, aber die Zweifel, sie steigen hoch. Die Angst, sie steigt hoch. Die Verzweiflung, sie steigt hoch. Und was sollen wir dann tun? Was sollen wir dann tun? Elisa, er zeigt es uns. Er betete. Und wir lesen uns die weiteren Verse 17 bis 23 aus diesem Kapitel. Und Elisa betete, Herr, öffne ihm die Augen, damit er sieht. Da öffnete der Herr dem Diener die Augen, sodass er sah. Und siehe, da war der Berg voll feurigen Rossen und Wagen um Elisa her. Als sie zu ihm hinabkamen, betete Elisa: Herr, schlage dieses Volk mit Blindheit. Und er schlug sie mit Blindheit nach dem Wort Elisas. Und Elisa sagte zu ihnen: Dies ist nicht der Weg und nicht die Stadt. Folgt mir. Ich will euch zu dem Mann führen, den ihr sucht. Und er führte sie nach Samaria. Als sie nach Samaria kamen, sagte Elisa: Herr, öffne ihnen die Augen, dass sie sehen. Der Herr öffnete ihnen die Augen, sodass sie sahen. Und siehe, da waren sie mitten in Samaria. Als der König Israels sie sah, sagte er zu Elisa: Mein Vater, soll ich sie töten? Er sagte: Du sollst sie nicht töten. Tötest du denn die, die mit Schwert und Bogen gefangen hast? Setze ihnen Brot und Wasser vor, damit sie essen und trinken. Und lass sie zu ihren Herren ziehen. Da wurde ein großes Mahl zubereitet, und als sie gegessen und getrunken hatten, entließ er sie, damit sie zu ihrem Herrn zogen. Seitdem kamen streifende Rotten der Syrer nicht mehr ins Land Israel. Elisa, er tat das, was er pflegte zu tun, was er eigentlich immer tat. Er betete zu seinem Gott. Und interessant ist, dass er nicht zuerst für die Situation betet, für Rettung betet. Nein, ihm ist etwas in diesem Moment wichtiger. Er betet für seinen Diener, dass Gott ihm die Augen öffnen sollte. Und dieser Moment, der muss für den Diener so befreiend gewesen sein, so herrlich, als aus Verzweiflung Zuversicht wurde, als aus Angst Freude wurde, Mut wurde. Denn er konnte jetzt das sehen, was Elisa sah. Und er sah die unsichtbare Welt, die Engel, die Soldaten, die feurigen Wagen. Und er war zuversichtlich. Und dann betete Elisa für die Situation. Für das Sondereinsatzkommando. Sie sollten nämlich alle blind werden. Und Gott, er erhörte das Gebet Elisas. Als sie erblindet waren, ich habe mir vorgestellt, wie war das? Waren sie komplett blind? Konnten sie nichts mehr sehen? Oder waren sie wie jemand, der vielleicht schlafwandelt? Es wird nicht genau beschrieben, aber es war so, dass sie zumindest geführt werden konnten. Und Elisa, er konnte jetzt mit ihnen machen, was er wollte. Das Blatt hatte sich gedreht, gewendet. Und er führte sie nach Samaria, haben wir gelesen. In Samaria angekommen und vor dem israelischen König, ja, und den Soldaten des israelischen Königs, betete Elisa erneut. Und die Augen wurden den Syrern geöffnet. Und auch dieser Moment muss heftig gewesen sein für die syrischen Soldaten. Denn sie mussten feststellen, dass sie wieder an der Nase herumgeführt wurden. Dass sie wieder besiegt wurden. Und sie wurden sozusagen öffentlich zur Schau gestellt und gedemütigt. Denn sie wurden hier hingeführt, ohne dass irgendwelche Schwerter gezuckt wurden, ohne dass Blut vergossen wurde. Und jetzt standen sie hier in der Gefangenschaft. Der König von Israel hätte sie, glaube ich, gerne getötet. Aber Elisa sagte: Nein, das sind unsere Gefangene. Wir geben ihnen zu essen und zu trinken und dann schicken wir sie zurück zu ihrem König. Damit sie mit vollem Magen dort ankommen und den König von Syrien die Geschichte erzählen können, wie sie wieder an der Nase herumgeführt wurden. Wisst ihr, als ich diese Geschichte so las, habe ich gedacht: Mann, wie herrlich ist Gott, wie groß ist er. Er schafft es mit einem Propheten, eine ganze Heeresmacht zu besiegen, ohne dass Blut vergossen wird. Ohne dass irgendeiner zu Schaden gekommen ist. Nein, satt und wohlernährt durften sie zurückgehen. Wie herrlich ist Gott. Und ich glaube, dass auch damals diese Geschichte, dieses Ereignis die Runde gemacht hat in Israel. Und viele Menschen konnten sehen, wie groß Gott ist, wie herrlich er ist, wie allmächtig er ist. Lieber Zuhörer, was können wir aus dieser Geschichte lernen? Was können wir mitnehmen für uns? Wir sollen es genauso machen, wie Elisa es tat. Er betete zu Gott und Gott erhörte. Was sollte er sonst tun? Denn er konnte aus eigener Kraft nichts tun, gar nichts. Es war Gott, den er hier durch sein Gebet, Gottes Arm, den er hier durch sein Gebet zum Bewegen brachte. So kann man sagen, glaube ich. So sollen auch wir in jeder Lebenslage zu Gott beten. Markus schreibt im Kapitel 11, 24 folgenden Vers: Alles, was ihr bittet in eurem Gebet, glaubt nur, dass ihr es bekommt, dann werdet ihr es erhalten. Wir sollen beten und glauben. Dazu sind wir aufgefordert. Ich hatte ein Erlebnis auf der Arbeit. Wir waren gerade mit ein paar Kollegen bei unserer Fleißpause. Mit der Tasse Kaffee standen wir im Flur vor der Kaffeeküche. Und es kam im Flur ein neuer Mitarbeiter auf uns zu. Wir kannten ihn nicht. Er war südländischer Herkunft, das konnte man sehen. Und er kam und stellte mir eine Frage. Er fragte mich: Wo ist denn hier euer Gebetsraum? Ich dachte nur, sowas haben wir hier gar nicht. Wir haben hier keinen Gebetsraum. Dann fragte er: Haben wir sonst irgendeinen Raum, wo ich beten kann? Ich sagte: Nein, wir haben Besprechungsräume, aber die muss man buchen. Die muss man sich reservieren. Und ich dachte insgeheim auch: Geh arbeiten. Als ich später darüber nachgedacht habe, über diese Situation, dachte ich so: Dieser Mann hat das ernst gemeint. Ja? Dass er nicht den wahren Gott anbeten wollte, das möchte ich gar nicht thematisieren, aber er hat sein Gebet ernst genommen. Und ich musste mir die Frage stellen: wie ist es bei mir? Wie ernst nimmst du dir dein Gebet, auch tagsüber? Und ich musste mir die Frage stellen, ob ich gebetsmüde bin. Und ich musste feststellen, ja. Eigentlich bete ich regelmäßig morgens und abends. Aber manchmal ist es so, morgens, wenn der Wecker klingelt, dann möchte man dem Wecker noch eine Chance geben. Und man drückt auf die Schlummertaste. Und das macht man dann so lange, bis man feststellt: Wenn ich jetzt nicht aufstehe, dann schaffe ich es nicht mehr rechtzeitig zur Arbeit. Und dann bleibt wenig Zeit, sich vorzubereiten, zu beten. Und es wird ein kurzes Gebet, ein schnelles Gebet. Abends ist man oft müde, nicht wahr? Wenn man so spät ins Bett geht. Und da liest man vielleicht noch kurz die Bibel, betet kurz und geht dann schlafen. Aber man sagt sich dann, dass man es am nächsten Tag besser machen wird. Da wird man sich mehr Zeit nehmen. Und so vergeht Tag für Tag, Woche für Woche. Hat sich Gott es so vorgestellt? Ich glaube nicht. Bestimmt nicht. Gott möchte, dass wir zu ihm beten. Und das nicht nur einmal oder zweimal am Tag. Und auch nicht nur ganz kurz. Ich musste Buße tun. Ich musste sagen: Herr, hilf mir, dass ich mein Gebetsleben ändere. Dass ich ein echter Beter werde. Wie sieht dein Gebetsleben aus, lieber Zuhörer? Bist du vielleicht auch schon gebetsmüde geworden? Prüfe dich. Eine andere Frage wäre: Was ist dein Gebetsinhalt? Denn man kann sich schnell so eine Wunschliste aneignen, die man dann wie so ein Ritual einmal durchbetet. Ja, man betet seine Wünsche durch: Amen. Herr, du hast gesagt, du wirst erhören, jetzt erhör. Beten wir auch für andere? Und nicht nur dann, wenn es hier vorne vermeldet wird, beten wir auch zu Hause konsequent für andere Menschen? Sind sie uns wichtig? Ja, wenn wir gerade in Not geraten, dann ist uns das Gebet sehr wichtig, ja? Wenn es um uns geht. Aber sind wir auch bereit, für andere konsequent zu beten? Beharrlich? Lasst uns heute aus der Geschichte lernen. Elisa war es wichtig in der Situation, die aussichtslos erschien, für seinen Diener, für ihn zu beten, zuallererst für ihn zu beten, dass Gott ihnen die Augen öffnet. Elisa hatte eine enge Verbindung zu Gott und er betete regelmäßig zu ihm. Er war in ständiger Verbindung zu ihm. Und wir heute haben ein Vorrecht. Wir dürfen durch Jesus Christus zu Gott beten. Immer. Zu jeder Zeit. Lasst uns also füreinander beten. Denn das ist der Wille Gottes. Und lasst uns auch der Fürbitte empfehlen. Denn auch das ist, es fällt nicht jedem leicht, sage ich es mal so. Denn es hat auch in gewisser Weise mit seinem Stolz zu tun. Ja, wenn man seine Probleme hier öffentlich kundtut. Aber genau das möchte Gott von uns. Dass wir füreinander beten, dass wir füreinander da sind und einander helfen. Wir dürfen zuversichtlich sein, dass Gott uns helfen wird. Und dass er auf unsere Bedürfnisse eingeht. Gott geht auf unsere Bedürfnisse ein. Das merkt man, wenn man das Leben Elisas betrachtet in der Bibel. Selbst so eine Axt, die ins Wasser fällt, meine Güte. Nein, diese Axt war wichtig. Der Prophetensohn hatte sie ausgeliehen. Und diese Axt hat Elisa zum Schwimmen gebracht. So eine Kleinigkeit. Und wir dürfen wirklich mit jeder Kleinigkeit, mit allem, was uns bedrückt, zu Gott kommen. Es ist ein Vorrecht. Es ist ein Geschenk. Vielleicht fragst du dich, Wie soll ich es denn machen? Wie soll ich denn beten? Oder wie soll ich mit Gott sprechen, wenn es mir gut geht, wenn ich traurig bin? Und Jakobus hat uns eine wunderbare Anleitung gegeben. Und ich lese uns diese Verse und dann wollen wir aufstehen und beten. Ja, und wer ein Gebet hat, darf es dann gerne auch laut sprechen. Jakobus 5, die Verse 13 bis 16. Das Gebet des Glaubens. Wenn jemand unter euch leidet, soll er beten. Wenn jemand froh ist, soll er Psalmen singen. Wenn jemand unter euch krank ist, soll er die Gemeindeältesten zu sich rufen, damit sie über ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünde begangen hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr gesund werdet. Das Gebet des Gerechten vermag viel, wenn es ernsthaft ist. Amen. Lasst uns aufstehen und wir haben noch eine Gebetsgemeinschaft.